Das Thema habe ich überschrieben mit Gott und seine Sache, das Wichtigste in meinem Leben, Fragezeichen. Ein chinesisches Sprichwort sagt, in einer aussichtslosen Lage habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich ändere die Lage oder ich ändere mich selbst. Es geht also nicht zuerst darum, so schnell wie möglich aus der Krise herauszukommen. Bei einer Katastrophe ist das klar. Aber die Frage ist, was lerne ich daraus und was tue ich, damit mir das nicht nochmal passiert? In der folgenden Geschichte lesen wir von einem jungen Mann, der in eine ganz große Krise kam, bei den Schweinen landete, nichts mehr zu essen hatte. Ihr kennt die Geschichte auswendig vom verlorenen Sohn. Und dennoch will ich sie heute mal vorlesen und brauche die als Einleitung, damit ihr seht, was ich meine. Ich lese mal die Verse 11 bis 17 aus Lukas 15. Ihr könnt sitzen bleiben. Und er sagte, also Herr Jesus erzählt diese Geschichte, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zu dem Vater, gib mir, Vater, den Anteil am Besitz, der mir zufällt. Und er teilte sein Vermögen unter sie. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen, zog in ein fernes Land. Dort brachte er sein Vermögen durch mit Brassen. Als er nun alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er geriet in Not. Und ging und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, um die Schweine zu hüten. Und ihn verlangte seinen Bauch mit den Schoten zu füllen, die die Schweine fraßen, doch niemand gab sie ihm. Da kam er zur Einsicht und dachte, wie viel Taglöhne hat mein Vater, die Brot in Hülle und Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ihr kennt die Geschichte, die der Herr Jesus hier erzählt hat. Er spricht von einem jungen Mann, der das Leben genießen wollte, so richtig mal über die Stränge schlagen. Er war unzufrieden mit der Situation zu Hause bei seinen Eltern, und er verlangte, dass man ihm sein Erbteil ausbezahlen sollte. Das heißt, er will Bargeld sehen und es soll zwischen ihm und seinem Bruder geteilt werden. Der Vater setzte sich mit dem Ältesten zusammen. Sie machten sich wahrscheinlich Gedanken, ob sie einen Acker verkaufen, wie machen wir Geld, ob sie etwas Vieh verkaufen, vielleicht einen Kredit aufnehmen, sodass der junge Mann sein Erbteil bekam. Es kam der große Tag, die Koffer sind gepackt, der junge Mann nimmt sein Geld und geht ins Ausland. Die Mutter wird wahrscheinlich einige Tränen verdrückt haben und jetzt konnte er das Leben in Zügen genießen. Geld hatte er genug und er leistete sich, was er wollte. Das große Leben. Sekt, Kaviar und schöne Mädchen. Es kam, wie es kommen musste, die Zeiten änderten sich, das Geld wurde weniger, die Freunde hatten plötzlich keine Zeit mehr, das Konto wechselte das Vorzeichen und hinzu kam, so sagte Herr Jesus, eine große Teuerung und er fing an zu darben, so schreibt Luther. Zuletzt ging er auf einen Bauernhof, hütete die Schweine auf dem Felde, oft quälte ihn der Hunger und er wäre froh gewesen, wenn er von dem Schweinefutter, vielleicht waren es gekochte Kartoffeln, ich weiß es nicht, etwas bekam, aber er bekam nichts. Welch ein Absturz. Der verwöhnte junge Mann lernte die Kehrseite des Lebens kennen und hier ging es nur noch ums blanke Überleben. Und jetzt kam er ins Grübeln. Er merkte, so kann es einfach nicht weitergehen. Er wäre wahrscheinlich gern zu Hause geblieben, es wäre ihm gern erspart geblieben. Und dann heißt es in Vers 17, und ich habe diese drei Übersetzungen mal. Luther schreibt, da schlug er in sich. Die Hoffnung für alle sagt, da kam er zur Besinnung. MacArthur schreibt, er kam aber zu sich selber. Lass das mal einen Augenblick stehen. Da schlug er in sich und sprach, wie viel Taglöhne hat mein Vater und Brot die Fülle und ich verderbe im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Taglöhne. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Wir kennen diese Geschichte vom verlorenen Sohn. Und es wird hier beschrieben, und das ist übertragen gemeint, wie ein Mensch, der durch große Schwierigkeiten geht, in sich schlägt und zu Gott, zum Vater zurückgeht. Am Schluss sagt der Vater zum Ältesten: Dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Plötzlich wird diese Geschichte geistlich. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und Jesus bricht dieses Gleichnis ab. Der entscheidende Punkt im Leben des jungen Mannes war der Moment, wo es heißt, da er in sich schlug, da er zur Besinnung kam. Die Party war vorbei, die Hoffnungslosigkeit machte sich breit und die Bibel nennt hier diesen Moment im Leben des jungen Mannes. Diese Formulierung lässt sich am besten auf jemand übertragen, der nach einer Operation aus der Narkose wieder aufwacht. Es verdeutlicht uns, dass dieser junge Bursche für einige Zeit nicht mehr Herr seiner Gedanken war, nicht mehr Herr seiner Gefühle war. Er konnte keine Entscheidungen mehr klar treffen. Genau das Gleiche macht die Sünde mit uns. Wir haben den Blick verloren. Sie schläfert uns ein, sie versperrt uns den Blick für unser falsches Verhalten und wir merken nicht, wie nah wir dem Abgrund sind. Der erste Schritt war, er musste das verlorene Bewusstsein wieder erlangen. Und mit einem Mal merken wir, auch wir, wie verdreht unser Weg ist. Ich dachte mir, wenn der Vater all die Jahre seinen Sohn finanziell unterstützt hätte, dann hätte er das Wirken Gottes eigentlich nur hinausverzögert. Das ist besonders für die Mutter sehr schwer, aber Gott wusste, dass der Sohn erst mit sich selbst völlig ans Ende kommen musste. Ja, ehe der Schweinetrog kommt, desto eher ist er bereit zu kapitulieren. Es musste erst der Schweinetrog kommen. Und dann, die Elberfelder schreibt, als er aber zu sich kam. Leute, wie viele Christen verlassen den schmalen Weg und haben das Bewusstsein für die Sünde verloren? Die Sünde schläfert uns ein, wir werden lau, wir geben kein Zeugnis mehr. Wir verlassen vielleicht die Gebetsstunde, weil uns plötzlich anderes wichtig ist. Wir machen faule Kompromisse und wir merken nicht, wie gefährlich der Weg ist. Wir passen uns der Welt an, wir spielen mit dem Feuer. Warum erzähle ich diesen Punkt? Weil auch wir als gläubige Christen vielleicht mal in uns gehen müssen, vielleicht müssen wir mal zur Besinnung kommen. Passt auf, dass ihr nicht verloren geht. Der erste Schritt war, wir erlangen wieder unser verlorenes Bewusstsein. Der zweite Schritt, ich muss den Weg zurückgehen, ich muss Buße tun. Der junge Mann wusste sehr genau, der Weg aus diesem Chaos geht zurück zum Elternhaus. Dort ging es ihm gut, dort hatte er genug zu essen, da war seine Familie, dort wollte er hin. Und das bedeutete, dass er diesen Holzweg, den er zurzeit geht, umkehrt. Auch dieser Schritt ist richtig. Der nächste Schritt, der ist falsch. Bei diesem Schritt macht der junge Mann einen entscheidenden Denkfehler. Er fängt an und entwickelt eine Strategie, wie er sein Leben wieder in den Griff kriegt. Jetzt arbeite ich als Tagelöhner. Vielleicht schaffe ich es dann, die Kurve zu kriegen. Aber eins sage ich uns, also auch mir, der Weg in die Verdammnis ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Wie viele Vorsätze sind wieder gescheitert? Vers 18. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Der Weg ist richtig. Und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Richtig, er tut Buße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhne. Hier liegt das Problem. Genau an diesem Punkt führt unsere Umkehr meistens in die Sackgasse. Warum? Wir erkennen zwar unseren Fehler, wir wenden uns wieder dem Vater, Gott zu, vollkommen richtig. Aber gleichzeitig tragen wir unter unserem Arm einen Plan, wie wir es besser machen, wie wir aus diesem Schlamassel rauskommen. Und das ist falsch. Gott braucht weder deine noch meine Ratschläge, um zu wissen, was für dich richtig ist. Das weiß er selber. Also was will er? Was will Gott? Wisst ihr, was ich aufgeschrieben habe? Gott will unseren Offenbarungseid. Das will er. Herr Jesus, übernimm du die Führung in meinem Leben. Ich verspreche dir gar nichts mehr. Ich habe es sonst so oft versprochen, ich halte das nicht. Sei du der Herr über alle meine Lebensbereiche. Gib mir ein gehorsames Herz, wie David betet. Liebe Geschwister, wir müssen dem Herrn Jesus Raum geben, in unserem Leben zu arbeiten. Merkt ihr, wie diese Geschichte vom verlorenen Sohn eine neue Richtung bekommt? Plötzlich sind wir angesprochen an dem Punkt, ich muss jetzt in mich gehen, als er zur Besinnung kam. Wir machen jetzt mal einen dicken Strich und fragen uns, was kann ich aus dieser Geschichte vom verlorenen Sohn lernen? Vielleicht gibt es gerade Situationen in deinem Leben, wo du sagst, es muss sich etwas ändern. Vielleicht kämpfst du mit deiner Lieblingssünde oder du hast keine Geduld, bist lieblos. Mir hat mal jemand gesagt, ich habe einen Fehler, ich bin total neidisch. Vor Jahren habe ich einen Bekannten, der hat mir Folgendes erzählt, ich habe eine Schwäche, Lotto spielen. Der richtige Treffer und ich bin aus allem Schlamasselhaus. Aber das Problem war, er hat im Monat für etwa 300-400 D-Mark Lotto gespielt. Und er hat jede Mark gebraucht. Merkt ihr etwas? Wir können so leicht sagen, ach, lass doch das. Aber wenn du drinsteckst, wenn dir die Sünde den Blick versperrt, dann kommst du nicht so ohne weiteres raus. Kolosse 3, Vers 5. Der Patrick war so lieb und hat gesagt, Willi, ich mache mal deine Predigt ein bisschen auf PowerPoint, du kannst ja sowieso nicht. Das stimmt, Patrick, vielen Dank. Hier steht jetzt folgenden Vers. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinigkeit, schändliche Lust, böse Begierde, die Habsucht, welche ist Götzendienst. Bei der Habsucht muss ich mal lachen. Vielleicht eine kleine Geschichte dazu. Ich habe mal Schriften verteilt, hier, ich weiß nicht, ob es in Wächtersbach war, in Bad Arp. Und da kommt man ja immer an die Briefkästen, dann steht dann, bitte keine Werbung. Aber da kam ich an den Briefkasten, da stand drauf, bitte keine Werbung, außer für Schuhe. Und ich wusste, die Schwäche der Hausfrau, Schuhe, außer für Schuhe. Vielleicht hast du immer wieder versucht, bestimmte Dinge in deinem Leben zu ändern und Gott gehorsam zu sein. Aber dann gab es Momente, wo du versucht wirst, wo es dir leid tut, du warst nicht gehorsam, du hast es immer wieder versucht, du hast dir es vorgenommen, nicht geschafft. Und dann machst du den gleichen Fehler wie der verlorene Sohn. Du sagst, beim nächsten Mal wird es besser. Also Lotto spielen, nehmen wir das mal als Beispiel. Beim nächsten Mal kein Lotto spielen. Und trotzdem spielst du halt nicht für 200, sondern nur für 150 Euro. Wir machen den gleichen Fehler. Du hast den Plan unter dem Arm, wie du es besser machst. Ich kontrolliere mein Leben jetzt besser. Diesmal wird alles gut. Aber wenn du ehrlich bist, das funktioniert nicht. Vielleicht kann auch dieses Wort dir helfen, als er aber zu sich kam. Liebe Geschwister, Sünde kann man nicht mit Gesetzlichkeit, nicht durch äußere Frömmigkeit, nicht durch Selbstkasteiung, Askese oder durch den Rosenkranz besiegen. Lesen wir weiter. Sprüche 20, Vers 9. Wer kann sagen, ich habe mein Herz gereinigt? Ich bin rein geworden von meiner Sünde. Das unterstrichen habe ich oder dem Patrick. Es ist eigentlich unmöglich, dass ein Mensch sein eigenes Herz reinigt. Besonders, wenn es zum Thema Stolz geht. Mach das mal. Wir alle werden vom Teufel angegriffen. Wir alle kämpfen mit der Macht der Sünde. Und wenn wir dann versagt haben, dann bringen wir unsere Schuld dem Herrn, tun Buße und erklären ihm gleichzeitig, wie wir das nächste Mal besser machen. Und schon sind wir in der Sackgasse. Also die Frage, die sich aufdrängt, wie bekomme ich jetzt Sieg über die Macht der Sünde? Das ist eigentlich die Gretchenfrage. Und da habe ich keinen besseren Vers als Sprüche 21, 31. Man kann sich noch so gut auf einen Kampf vorbereiten, den Sieg schenkt Gott allein. Amen. Luther schreibt Folgendes: Rosse werden gerüstet zum Tag der Schlacht, aber der Sieg kommt vom Herrn. Es geht jetzt um die Macht der Sünde, um den Satan. Das heißt, der Sieg über die Sünde, das schenkt der Herr. Frage: Was muss ich tun? Nun, ich habe mir mal so kurz gedacht, was machst du, Willi? Du musst den Sieg Jesu in Anspruch nehmen. Vielleicht laut beten, wenn die Versuchung vor der Tür ist. Herr Jesus, hilf mir bitte. Ich schaffe es nicht. Gib du mir die Kraft, den Sieg über die Versuchung. Bewahre mich, dass ich nicht schuldig werde. Hilf mir, gehorsam zu sein. Mein Nachbar hat 80. Geburtstag heute. Und ich habe ihm ein Buch geschenkt. Und ich hatte noch ein Buch da. Und ich dachte, ich lese mal, aber ich habe aufgeblättert. Und ich lese euch genau aus dieser Seite, die ich gestern Abend gelesen habe. Ein kurzer Abschnitt, das habe ich gestern Abend gelesen. Und ich dachte, es ist ja interessant, das passt ja total. Als Jesus am Kreuz starb, hat er Satan und die Dämonen besiegt. Im Hebräerbrief steht: Die Kinder aber sind wir, Menschen aus Fleisch und Blut. Christus ist nun auch ein Mensch geworden wie wir, um durch seinen Tod dem Teufel als dem Herrscher über den Tod die Macht zu entreißen. Hebräer 2, Vers 14. Dann schreibt er auf der anderen Seite: Er ist zwar noch nicht endgültig vernichtet, also der Widersacher, denn das geschieht erst, wenn Jesus wiederkommen wird, aber er ist besiegt. Das bedeutet, dass Satan nur noch so viel Macht hat, wie ihm Jesus Christus gewährt. In Kolosser 2, Vers 15 heißt es dazu: Auf diese Weise wurden die finsteren dämonischen Mächte entmachtet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Jetzt denken Sie vielleicht: Moment mal, wo ist dieser Sieg Jesu in dieser Welt sichtbar? Wenn ich die Welt anschaue, dann hat man doch den Eindruck, dass Satan gewinnt. Wo sehen wir den Sieg Jesu? Das ist eine wichtige Frage. Den Sieg Jesu sehen wir heute bei Menschen, die eine klare Entscheidung für ein Leben mit Christus getroffen haben und verbindlich mit Jesus leben. Diese Menschen haben tatsächlich den Sieg über die Sünde. Der steht hier: Ich bin gestern fast vom Sockel gefallen. Noch einmal, das bedeutet nicht, dass ein Christ nie mehr sündigt, aber das Sündigen ist nicht mehr der Normalzustand. Kann Jesus freimachen von Gebundenheiten, von Drogen, Alkohol, Nikotin, Klatschsucht, Eifersucht? Schreiben wir noch Lottospielen dazu? Natürlich kann Jesus freimachen von Ärger, Hass, Groll, Aggressionen. Sicher, er schenkt uns die Kraft, auch anderen Menschen zu vergeben. Ich dachte, das hätte nicht besser passen können. Im nächsten Vers aus Hesekiel, da sagt Gott: Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, Pünktchen, 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 die meine Gebote halten. Das bedeutet doch, dass es Gott machen will. Ich will es tun, meine Rechte halten und danach tun. Also es ist der Wille Gottes, uns zu verändern und uns so zu verändern, wie er uns haben will. Die Frage ist: Wollen wir auch? Das ist die Frage. Willst du das? Bist davon überzeugt, dass Gott in deinem Leben Raum haben muss? Und ich möchte euch jetzt eine Geschichte erzählen, die wahrscheinlich ich in der Bibel schon mehrfach erzählt habe, aber ich habe noch nie den Schluss erzählt. Gerda, guck mich jetzt an. Ich habe den Schluss noch nie erzählt. Jetzt erzähle ich euch eine Geschichte. Es ist Folgendes passiert. Es ist Tatsache: Vor langer, langer Zeit, 25, 30 Jahre, sagten Bekannte zu mir, was ich heute gemacht habe, das hat mir fast die Fußnägel umgeklappt. Sag ich: Was ist passiert? Ich habe meine Bibel genommen, habe sie zugemacht und habe gesagt: Herr, rede jetzt durch dein Wort zu mir. Ich deute jetzt einfach mal rein. Kennt ihr das? Habt ihr bestimmt auch schon gemacht. Er deutet rein und dann sagt er mir: Weißt du, was ich gelesen habe? Ich habe Geschichte gelesen über Amasja. Ich lese euch vor. 2. Chronik 25, 1 bis 2. 25 Jahre alt war Amasja, als er König wurde und regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Joadan aus Jerusalem und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, doch nicht von ganzem Herzen. Der König Amasja ist relativ jung auf den Thron gekommen, 25 Jahre alt war er. Und in Vers 2 heißt es, er tat, was dem Herrn wohlgefiel, aber nicht von ganzem Herzen. Der Kumpel sagte mir, Willi, das bin ich. Ich war 25 Jahre alt, als ich das gemacht habe. Und das passt für mich. Ich diene dem Herrn, aber nicht so ernsthaft, nicht so entschieden, mit halbem Herzen. Also ich denke, es ist schon schön, wenn einer das macht. Wer sagt das heute noch, dass er dem Herrn dient und ihm nachfolgt? Eigentlich müsste sich Gott freuen darüber, aber dieser Zusatz doch nicht von ganzem Herzen. Er hatte nicht die erste Stelle und die Frage ist natürlich, wie ist das bei uns? Ist das bei mir anders? Tue ich das von ganzem Herzen, was Gott will? Er war ganz schön erschrocken, aber er hat nicht weitergelesen. Er sagte, ja, ich will das ändern, will das tun. Ich bin 25 Jahre alt, ich bin nicht mit ganzem Herzen und ich merke auch, dass dieser Vers mir persönlich gilt. Das wusste er. Wenn wir jetzt mal die Stelle weiterlesen, kommen wir zum Vers 14. Patrick? Und als Amasja vom Sieg über die Edomiter wiederkam, brachte er die Götter der Leute von Seir mit und stellte sie als Götter auf und betete sie an und opferte ihn. Das ist eine Katastrophe. Er hat einen Sieg errungen und er bringt die Götzen von der Edomiter mit und betet sie an. Reicht es nicht mehr, dass er den Herrn hat? Eieiei, ich finde, das ist schlimm, das ist ein Abfall. Er fängt an und betet die Götzen an. Gibt es bei uns auch Dinge, die wichtiger sind als Gott? Dann müssen wir das hinterfragen. Er brachte die Götter der Leute von Seir mit, er betete sie an und opferte ihn. Da merken wir, wenn der mit ganzer Sache dabei gewesen wäre, hätte er das nie gemacht. Und jetzt kommt der Schluss. Vers 27, das wusste ich nicht, das habe ich erst kürzlich gelesen. Und von der Zeit an, da Amasja von dem Herrn wich, machten sie eine Verschwörung gegen ihn in Jerusalem. Er aber floh nach Laschisch. Da sandten sie hinter ihm her nach Laschisch und töteten ihn. Da Amasja von dem Herrn wich. Wisst ihr, was das bedeutet? Das ist der Abfall vom Glauben. Hier war es noch, naja, hier müsste man sagen, das ändere mal ein bisschen dein Leben, bring das mal in Ordnung. Und hier, da gibt es kein Zurück mehr. Deswegen sagte ich, ich kannte diese Geschichte, aber ich kannte nicht den Schluss, diese Verse waren mir neu. Ich habe folgende Geschichte entdeckt. Basema hat ein Bombenattentat auf ihre Kirche überlebt. Die pakistanische Lehrerin ist im Nachhinein dankbar für dieses traumatische Erlebnis. Ich habe das Leben neu geschenkt bekommen, wie ein zweites Leben. Seit diesem Tag sind Gott und seine Sache das Wichtigste in meinem Leben. Alles andere zählt nicht mehr, nur Gott zählt. Wer von mir will, was er von mir will, das will ich tun. Und von dieser Aussage, dieser Frau, stammt das Wort Gott und seine Sache, das Wichtigste in meinem Leben, für mich? Das Jahr macht seine letzten Schritte und wir wollen uns ein paar Minuten nehmen und einen kleinen Ausblick ins neue Jahr machen. Du hast den Herrn Jesus in dein Herz aufgenommen, du weißt, dass Gott dich sehr lieb hat, dass er dir deine Schuld und Sünde vergeben hat und du möchtest ein Leben führen, wie es Gott gefällt. Du möchtest, dass der Herr Jesus und seine Sache das Wichtigste ist in deinem Leben. Das heißt, als Ziel, als persönliches Ziel für das Jahr 2016, vielleicht nennen wir es mal ein Leben der Hingabe zu führen, ein geheiligtes Leben zu führen, den Kampf mit der Macht der Sünde aufzunehmen, ein Leben im Gehorsam. das schaffst du nicht aus dir heraus. Aber wenn wir in uns gehen, wenn wir ehrlich sind, wenn wir zur Besinnung kommen und dann den Sieg Jesu in Anspruch nehmen, ich glaube, für jeden von uns wird dieses Ziel für 2016 Jesus ähnlicher zu werden. Ich glaube, den haben wir. Wir haben vorhin folgendes Lied gesungen. Das heißt, unser Heiland ist nun da. Da steht in Vers 4, Kehr, o Heiland, bei uns ein, lass uns deine Wohnung sein. Mach uns von der Sünde frei, brich des Teufels Macht entzwei. Wir haben das selbst gesungen. Wir können es nicht. Jesus ähnlicher werden. Jetzt kommt noch ein kurzer Ausblick auf das neue Jahr. Es ist geplant, im März eine Bibelwoche. Der Willi Buchwald hat zugesagt. Im September eine Evangelisation mit Putschki. Ich kenne ihn nicht, aber zwei Brüder kennen ihn. Die sind sehr angetan. Geplant sind regelmäßige Treffen der Mitarbeiter, also eine Kinderarbeit, eine Seniorenarbeit. Wir treffen uns schon. Ein Technikteam, den Verteilerkreis, Missionsrat, Vorstand und, und. Und dann wollen wir einen guten Leitungskreis aufbauen. Ich werde auch weiterhin die Geschwister besuchen, aber einen Besuchsdienst wäre schön, wenn wir das aufbauen könnten. Für die Gemeinde wäre das wichtig, weil wir doch viele Kranken haben. Wir wollen auch die Suche nach einem Pastor fortsetzen. Eventuell müssen wir uns überlegen, uns einen Pastor mit einer anderen Gemeinde zu teilen. Auch die Finanzen spielen eine wichtige Rolle. Es gibt Kontakte, Gespräche, aber es gibt zurzeit keinerlei Hinweise und Anzeichen, wo wir sagen können, ja, das ist es, der Weg ist. Es sieht aus, als wenn die Türen noch geschlossen sind. Wir müssen noch warten. Und da müsst ihr halt noch ein bisschen mit mir Vorlieb nehmen. Und ich erzähle auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Ich bin ja nur ein Laie. Und ich habe gelernt, das kommt aus dem Griechischen, hat seinen Ursprung in Idiotos. Also seid nicht nachtragend, wenn ich was falsch mache, lasst uns als Freunde wieder auseinandergehen. Ich wünsche euch für das neue Jahr Gottes Segen, besondererweise Schutz. Und eins muss ich euch auch sagen, viele kommen und sagen, ich spüre, es wird nicht besser im neuen Jahr. Die Finsternis greift um sich, das Böse wird stärker. Aber Leute, wir wollen unser Vertrauen auf den Herrn nicht schleifen lassen. Gott kann uns bergen wie in einer Arche Noah. Er kann uns durch die Stürme des Lebens hindurchbringen, da bin ich ziemlich sicher. Aber was er will, ist von uns eine absolute Hingabe. Wir können uns nicht ändern, aber er kann es. Und es soll unser Ziel sein, Jesus ähnlicher zu werden. Amen.